Deutschlandfunk. Campus und Karriere.
Noch sind ja nicht überall Sommerferien in Schuldeutschland. Und bis es soweit ist, will man zum Beispiel in Baden-Württemberg den Unterrichtsbetrieb wieder etwas ausbauen. Was allerdings für Streit um Corona-Tests für Lehrkräfte sorgt. Wir berichten darüber. Und hören auch, wie sich in Deutschland die Studierendenmobilität in diesem, ja man kann es ja schon sagen, verrückten Semester entwickelt hat. Das sind heute unter anderem unsere Themen Campus und Karriere. Ich bin Kate Malaike. Kaum Präsenzlehre, dafür viel mehr digitales Lernen und Prüfen als früher und internationaler Austausch vielerorts auf Eis. Corona hat auch das Studienleben weltweit spürbar verändert. Und der Deutsche Akademische Austauschdienst wollte jetzt genaueres wissen. Welche Folgen haben sich denn ergeben für die internationale Studierendenmobilität durch die Pandemie? Es wurde eine Befragung durchgeführt, über die ich jetzt mit Jan Kercher sprechen möchte. Grüße Sie, Herr Kercher.
Hallo.
Sie haben 286 Hochschulen in Deutschland angeschrieben, Ende April, Mitte Mai. Zwei Drittel haben sich zurückgemeldet. Was können Sie denn sagen? Welche Folgen hat Corona messbar für die deutsche, für die ausländische Studienmobilität mit sich gebracht?
Ja, es hat natürlich sich sehr stark ausgewirkt. Das war ja auch nicht anders zu erwarten. Wir haben uns genauer angeschaut, wie sich das Ganze ausgewirkt hat, eben auf die Studierendenmobilität in Deutschland. Weil bisher hatten wir dazu immer nur anekdotische Evidenz von einzelnen Hochschulen gehabt. Und wir wollten jetzt eben noch mal ein bisschen genauer wissen, wie sieht es denn insgesamt an den Hochschulen aus. Und haben deswegen eben sowohl danach gefragt, wie es aussieht mit den Studierenden, die aus dem Ausland nach Deutschland gekommen sind, und die Studierenden, die eventuell geplant hatten, im Sommersemester ins Ausland zu gehen, aus Deutschland heraus. Und dazu haben wir die International Offices oder die akademischen Auslandsämter an den Hochschulen befragt, die da ja eigentlich dann immer den besten Einblick haben.
Und was haben Sie herausfinden können? Also die ausländischen Studierenden, die nach Deutschland gekommen sind, sind ja zum Teil von der Corona-Krise hier auch hart erwischt worden.
Ja, genau. Da haben wir gefragt, ob Studierende die Hochschule wieder verlassen haben, nachdem hier in Deutschland die ganzen Reisebeschränkungen und so weiter in Kraft getreten sind, die ganzen Kontaktbeschränkungen. Und da hat schon ein hoher Prozentsatz der Hochschulen, so etwa 40%, hat gesagt, ja, da gab es Studierende, die nach dem Einsetzen dieser ganzen Anti-Pandemie-Maßnahmen dann eben wieder nach Hause gefahren sind. Hochgerechnet haben wir das dann auf ungefähr 80.000 Studierende, die das betrifft in ganz Deutschland, die schon hier waren, die angereist waren, aber dann eben aufgrund von Corona wieder nach Hause zurückgereist sind.
Bedeutet das, dass die ihr Studium abgebrochen haben?
Nee, das bedeutet es nicht, sondern die sind dann eben erstmal nach Hause zurückgekehrt, weil sie nicht wussten, wie es jetzt genau weitergeht und sich teilweise vielleicht auch einfach dann sicherer gefühlt haben in ihrer eigenen Heimat. Das heißt aber ganz sicher nicht, dass sie ihr Studium abgebrochen haben, sondern, das wissen wir eben auch aus der Befragung, die meisten Hochschulen haben ihren Studierenden dann angeboten, dass sie ihr Studium einfach im Ausland fortführen können, indem sie es eben digital fortsetzen beziehungsweise virtuell. Da haben wir eben rausgefunden, dass etwa die Hälfte der Hochschulen auch ihren Lehrbetrieb auf komplett virtuell umgestellt hat, also rein digitale Lehrangebote. Die andere Hälfte hat eine Mischung aus Präsenzlehre und virtueller Lehre eingesetzt. Aber es wurde eben den allermeisten internationalen Studierenden angeboten von den Hochschulen, dass sie ihr Studium eben fortsetzen können oder dass sie es einfach jetzt aussetzen können für dieses Semester und dann im nächsten Semester fortsetzen können.
Wie sieht's denn mit den deutschen Studierenden aus, die ja auch gerne ins Ausland gehen oder vielleicht auch vieles vorhatten? Haben Sie da nachlassende Mobilität auch logischerweise wahrscheinlich feststellen können?
Genau, also da sind tatsächlich auch viele Studierende zurückgekehrt. Insgesamt werden das so ungefähr 20.000 gewesen sein, die ihren Aufenthalt dann abgebrochen haben im Ausland. Ein hoher Prozentsatz wurde von den Hochschulen da auch sehr aktiv unterstützt, bei der Rückreiseorganisation teilweise sogar finanziell unterstützt, weil es ja auch für zusätzliche Kosten sorgt, dann so eine ungeplante Rückreise, aber eben auch organisatorisch unterstützt und dann eben natürlich auch bei der Wiedereingliederung im Studium in Deutschland, weil man dann ja unvorhergesehen quasi wieder ins Semester einsteigen muss in Deutschland, obwohl man eigentlich das ja im Ausland verbringen wollte, das Semester. Und da wurde so etwas weniger als die Hälfte von denen, die zurückgekehrt sind nach Deutschland, wurde eben dann auch aktiv unterstützt. Teilweise sind die natürlich auch im Ausland geblieben, wenn sie sich da sicher genug gefühlt haben. Wir haben aber allen unseren Stipendiaten eben angeboten, dass sie zurückkehren können, dass wir sie dabei auch finanziell unterstützen im Rahmen ihres Stipendiums. Ja, und das sieht man dann eben, dass da viele von Gebrauch gemacht haben von dieser Möglichkeit und ich würde sagen, der Großteil der deutschen Studierenden im Ausland eben wieder zurückgekehrt ist nach Deutschland.
Gehen wir mal in das nächste Semester. Das wird kommen, das Wintersemester ist quasi in der Planung, aber was können Sie denn darüber sagen? Was ist für ein Ausblick von den Hochschulen gegeben worden? Also im Moment stehen die Zeichen ja glücklicherweise ein bisschen auf Entspannung, aber niemand weiß ja, was kommt.
Genau, und das sieht man auch ganz, ganz deutlich in unserer Umfrage. Wir hatten ja, das hatte ich ja anfangs schon erläutert, auch eben gefragt, wie wird der Lehrbetrieb organisiert. Wir hatten es eben zum einen in Bezug auf das Sommersemester gefragt, zum anderen aber auch schon vorausschauend auf das kommende Wintersemester. Und da sah man, das ist jetzt zwar auch schon ein Weilchen her, die Umfrage, bis Mitte Mai lief die, aber ich würde jetzt vermuten, dass sich seitdem da in der Beziehung gar nicht so viel geändert hat. Da hat man eine riesen Unsicherheit gesehen. Da haben über 80% der Befragten haben gesagt, wir wissen im Moment noch nicht, wie wir den Lehrbetrieb organisieren werden im Wintersemester, ob das jetzt eben wieder dann die rein virtuelle Lehre sein wird, ob es ein Mischmodell aus virtueller und Präsenzlehre sein wird, ob wir im Extremfall vielleicht sogar wieder ganz normal unterrichten können, wie sonst immer. Man kann schlecht planen, wenn man einfach nicht weiß, wie sieht es dann im Wintersemester, also im Oktober ungefähr, aus mit der Lage. Es gibt jetzt aber eben auch Hochschulen, die anfangen, sagen, wir können jetzt nicht ewig uns das offen halten. Die Berliner Hochschulen haben da jetzt zum Beispiel schon einen Vorstoß gewagt und sagen eben, die Studierenden und gerade auch die Bewerber aus dem Ausland, die jetzt eben sich überlegen, wollen sie bei uns studieren im nächsten Semester, die brauchen jetzt auch Planungssicherheit. Und deswegen fangen jetzt eben doch einzelne Hochschulen an, bestimmte Planungen festzulegen, damit die Studierenden sich darauf verlassen können und wissen, wie es aussieht. Und das ist dann eben auch ganz häufig wieder so ein Mischmodell, so eine Mischung eben aus Präsenzlehre und virtueller Lehre.
Jan Kercher war das vom Deutschen Akademischen Austauschdienst über die Folgen von Corona für die internationale Studierendenmobilität in Deutschland. Und ein bisschen Ausblick haben wir auch gewagt. Dankeschön, Herr Kercher, für das Gespräch.
Ja, vielen Dank.
Das Landgericht Dortmund hat heute Urteile gefällt in einem Fall, der bundesweit für Aufsehen gesorgt hatte. Es geht um drei Jugendliche, die im Mai vergangenen Jahres an einer Gesamtschule versucht haben sollen, ihren Lehrer umzubringen. Frust und eine ungerechte Beurteilung eines Schülers sollen beim Motiv eine Rolle gespielt haben. Philipp Rayon berichtet.
Das Landgericht Dortmund hat heute sein Urteil im sogenannten Lehrermordprozess gefällt. Der Hauptangeklagte wurde wegen versuchten Mordes und Bereiterklären zum Verbrechen verurteilt. Landgerichtssprecher Thomas Jungkamp.
Der Hauptangeklagte ist zu einer mehrjährigen Einheitsjugendstrafe verurteilt worden, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden konnte.
Für 3 Jahre muss der Täter ins Gefängnis. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass er seinen Lehrer ermorden wollte. Im letzten Jahr hatte er mit 2 Freunden versucht, den Deutsch- und Chemielehrer Wolfgang Witschow mit Hämmern zu erschlagen. Dazu täuschten die 3 zur Tatzeit 16, 17 und 18 Jahre alten Täter einen medizinischen Notfall vor. So wollten sie den Lehrer in einen Hinterhalt auf dem Gelände der Dortmunder Gesamtschule locken. Doch der Lehrer wurde misstrauisch, der Plan scheiterte. Später versuchte der Haupttäter erneut, seine Freunde vom Plan zu überzeugen. Den 2. Angeklagten, ein Mitschüler des Haupttäters, verurteilte das Gericht wegen Beihilfe zum versuchten Mord. Er muss für 3 Wochen in den Jugendarrest und 100 Sozialstunden leisten. Dazu Anwalt Martin Habeck.
Er war zufrieden damit, denn von Anfang an hatte er natürlich erstmal mit mehr gerechnet, denn der Vorwurf versuchter Mord ist natürlich schon mal gravierend.
Der 3. Angeklagte wurde vom Mordvorwurf freigesprochen. Er hatte sich rechtzeitig vom Tatplan gelöst. Diesen sogenannten Rücktritt belohnt das Gesetz mit Straffreiheit. Im Prozess war vor allem die Frage entscheidend, ob die 3 Täter tatsächlich den Lehrer töten wollten. Das hatten sie in ihren Aussagen bestritten und gesagt, sie hätten ihn nur verletzen wollen. Das Gericht folgte dem aber nicht. Für den Lehrer Wolfgang Witschow geht mit dem Prozess eine anstrengende Zeit zu Ende, wie er nach dem Urteil sagte.
Es geht Normalbürgern immer so, dass man ein bisschen Angst hat, dass das eigene Rechtsempfinden und die Rechtsprechung relativ weit auseinanderliegen können. Und in dem Fall war es so, dass der Richter eine sehr lange Begründung vorgelesen hat und ich hätte das 1:1 unterschreiben können.
Den Haupttäter hält er für einen jungen Mann ohne Gewissen. Witschow hat bis heute psychisch mit der Tat zu kämpfen. Die Folgen spüren er und seine Familie noch immer im Alltag.
Meine Frau kontrolliert nachts das Haus. Wir haben von dem Vorbesitzer des Hauses so eine Alarmanlage. Und die hat angeschlagen. Ich war aber nicht zu Hause. Ich war mit meinem Sohn bei meinen Eltern. Und sie hat die Polizei gerufen, weil sie einfach Angst hat. Und das sind solche Sachen, die sind noch vor relativ kurzer Zeit passiert. Und die werden uns auch noch eine Zeit lang begleiten.
Auch der 12-jährige Sohn des Opfers, Wolfgang Witschow, wird sicherheitshalber noch immer zur Schule gebracht. Der Lehrer ist deshalb froh, dass der Haupttäter nun erstmal für 3 Jahre ins Gefängnis muss. Die Strafe muss er aber erst antreten, wenn das Urteil rechtskräftig ist. Gegen das Urteil kann auch Revision beim Bundesgerichtshof eingelegt werden.
Wenn es um Lockerungen bei Corona geht, dann sind natürlich immer die gesundheitlichen Risikofragen mit zu bedenken. Und das erlebt man jetzt auch in Baden-Württemberg, das als Bundesland ab heute den Schulbetrieb bis zu den Ferien wieder etwas ausgeweitet hat. Nicht ohne Debatten allerdings, vor allem um Corona-Tests für die Lehrkräfte. Thomas Wagner mit einem Stimmungsbild.
Karin Proschardt leitet die Realschule Überlingen und ist Vorsitzende des baden-württembergischen Realschullehrerverbandes. Während der großen Pause erinnert sie sich an ein Telefonat mit der Mutter einer ihrer Schüler.
Wir haben uns unterhalten über die Möglichkeit, an Schule zu testen. Und da hat sie zu mir gesagt, die Vereine zahlen im Moment Geld dafür, um ihre Spieler monatlich zu testen, Fußballvereine, ja. Und das muss doch an der Schule dann unbedingt auch möglich sein.
Ist es aber nicht. Zumindest nicht so regelmäßig, wie es der Deutsche Lehrerverband gefordert hat. Beispiel Baden-Württemberg. Da gibt es in der grün-schwarzen Landesregierung einen regelrechten Streit darüber, wie oft Lehrerinnen und Lehrer auf das Coronavirus getestet werden sollen. Während CDU-Kultusministerin Susanne Eisenmann solche Tests in diversen Zeitungsinterviews immer wieder befürwortet, zeigen sich der grüne Ministerpräsident Winfried Kretschmann und sein grüner Sozialminister Manfred Lucha eher skeptisch, können sich allenfalls für Stichproben erwärmen. Regelmäßige Tests ohne vorheriges Auftreten von Symptomen seien zu ineffizient und vor allem zu teuer. Mit 13 Millionen Euro schlagen solche Tests nach Berechnungen des Sozialministeriums pro Woche alleine in Baden-Württemberg zu Buche. Enttäuschung beim Lehrpersonal.
Regelmäßige Tests, Corona-Tests für Lehrer. Also hätte ich mir sehr gewünscht, wenn wir flächendeckend getestet werden würden, weil wir uns eigentlich schon einem hohen Risiko hier in der Schule aussetzen.
So Realschullehrer Roland Ruf aus Überlingen. Auch Rektorin Karin Broschardt sieht das so.
Ich finde, im Moment ist das eine Möglichkeit, Sicherheit zu schaffen bei der ganzen Schulgemeinschaft, bei den Eltern, bei Kindern und bei Lehrer und Lehrerinnen, die jetzt ja ohne Abstandsregelung anfangen nach der Sommerferie. Und da herrscht natürlich eine Unsicherheit.
Genau das ist der springende Punkt. Nach den Sommerferien kehren die Schulen, so ein Beschluss der Kultusministerkonferenz, zum Regelbetrieb zurück. Ohne Abstandsregeln und Maskenpflicht. Da wären, so die Haltung aller Lehrerverbände, regelmäßige Tests eigentlich notwendig. Und zwar, ergänzte Überlinger Realschullehrer Sascha Ziegelbauer, nicht nur bei Lehrerinnen und Lehrern, sondern auch bei den Schülern.
Im Herbst haben wir zusätzliche weitere Infektionskrankheiten, die ganz üblich sind. Da schnupft jeder rum, da hustet jeder rum. Und wenn wir dann eben unterscheiden können, okay, die Kinder haben eben eine normale Erkältung oder haben eben Coronavirus, dann kann man ganz gezielt operieren und muss nicht gleich die ganze Schule schließen.
Lehrkräfte, möglicherweise Schüler, regelmäßig testen oder nicht, hier zeichnet sich in der bundesweiten Betrachtung ein uneinheitlicher Flickenteppich ab. Während in Baden-Württemberg noch über stichprobenartige oder regelmäßige Tests gestritten wird, sollen in Brandenburg für zunächst 2 Monate Lehrkräfte alle 2 Wochen getestet werden. Schleswig-Holstein will spezielle Einsatzteams bereitstellen, die im Infektionsfall an Schulen rasch alle Kontaktpersonen testen sollen. Auch die baden-württembergische Landesvorsitzende der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, Doro Moritz, befürwortet regelmäßige Tests bei Lehrkräften und zeigt sich enttäuscht über die zögerliche Haltung des grünen Ministerpräsidenten Kretschmann. Zudem will ihr nicht in den Kopf, dass im Regelbetrieb der Grundschulen seit über einer Woche keine Abstandsregeln gelten sollen.
Das ist pädagogisch falsch und ist auch genau der Aspekt, der Angst macht. Wir haben Schnupfen- und Hustenkinder in der Schule, wo Eltern sagen, ach was, das ist kein Corona, mein Kind kann in die Schule gehen. Und wenn in solchen Fällen Lehrerinnen sagen, ich möchte jetzt einen Test machen, um für mich sicher zu sein, dann sollte das möglich sein.
Campus und Karriere ist das hier im Deutschlandfunk. Wenn die Schülerinnen und Schüler in Rheinland-Pfalz nach den Sommerferien wieder zurück in die Schulen kommen, wird das, was sich viele vielleicht schon länger gewünscht haben, möglich sein. Denn das neue Schulgesetz wird ihnen mehr Mitbestimmung ermöglichen. Das gilt übrigens auch für die Kleinsten, für die Grundschüler. Anke Petermann hat eine Grundschule besucht, die diese Teilhabe schon länger praktiziert.
Levin Lasse und Emily gehen in die vierte Klasse und sind gewählt worden. Sie vertreten alle Kinder ihrer Grundschule im rheinhessischen Ockenheim. Damit gewährt die Schule die erweiterten Teilhabemöglichkeiten schon, die andere Grundschulen jetzt umsetzen müssen.
Unsere Funktion ist es halt, wir passen im Klassenrat immer auf, schreiben uns das alles auf und gehen dann damit ins Kinderparlament. Aus jeder Klassenstufe ist es ein Junge und ein Mädchen.
Einmal wöchentlich halten die Kinder einer Klasse den sogenannten Klassenrat ab. Es wird diskutiert und abgestimmt, erzählt Levin Lasse, wie etwa über die Kunststoffverpackung des Schulobstes.
Da war das Plastik drum und das geht ja gar nicht. Und wenn es anders geht, warum macht man es dann nicht so? Und dann haben wir uns dafür eingesetzt, dass das ohne Plastik kommt. Jetzt wird es ganz ohne Plastik geliefert und das ist auch super.
Der 10-Jährige ist stolz auf den Erfolg demokratischer Mitsprache. Solche Erfolge sollen Schülerinnen künftig an allen Grundschulen einfahren können. Gewählte Vertretungen schon in der Grundschule sieht das neue Gesetz vor. Es schreibt einen Mitbestimmungskatalog fest. Dazu gehört, Lernende an Klassenfahrtkonzepten zu beteiligen und sie auch über Hausaufgaben mitreden zu lassen. Das heißt, so die rheinland-pfälzische Bildungsministerin Stefanie Hubig von der SPD.
Sie dürfen nicht mitbestimmen, was genau als Hausaufgabe gegeben wird, aber die Grundsätze sollen mit Ihnen diskutiert und auch besprochen werden.
Dem Philologenverband sowie der Opposition aus CDU und AfD im Mainzer Landtag geht das aus unterschiedlichen Gründen zu weit. Der Philologenverband sieht Grundschüler überfordert. Die Christdemokraten fürchten, Lernende könnten die Mitsprache nutzen, um es sich bequem zu machen. Die Landesschülerinnenvertretung dagegen begrüßt die neue Teilhabe schon für die Jüngsten ausdrücklich. Niemand wolle sie nutzen, um sich zurückzulehnen.
Das ist nicht etwa, dass wir dann plötzlich sagen, wir wollen gar keine Hausaufgaben haben,
stellt Lukas Formsgard klar.
Sondern dann haben wir eben die Möglichkeit zu sagen, uns wäre es eigentlich lieber, wenn wir vielleicht ein bisschen das Tempo im Unterricht rausnehmen und da mehr konkret auch über Dinge sprechen und dafür ein bisschen mehr Hausaufgaben erhalten. Das ist ja ganz individuell mit der Klasse abzustimmen und an der Stelle ist es wirklich wichtig, dass wir auch in dem Bereich die Möglichkeit haben, mitzusprechen.
Das sieht das neue Schulgesetz auch bei Unterrichtsinhalten vor. Klar sei, so Bildungsministerin Hubig.
Es gibt Lehrpläne, die Lehrerinnen und Lehrer sind diejenigen, die den Unterricht gestalten und auch abschließend entscheiden, aber die Schülerinnen und Schüler sollen mitgehört und auch ihre Meinung dabei mit einbringen können.
Da hatte sich Lukas Formsgard vom neuen Schulgesetz allerdings mehr erhofft.
Wir als Landesschülerinnenvertretung sind nicht Teil der Lehrplankommission. Das erachten wir jetzt sehr schade. Wir fänden es wichtig, wenn wir dabei sein könnten.
Dem Philologenverband und dem Verband Bildung und Erziehung VBE fehlt etwas anderes, nämlich Geld, Zeit und Personal für diese Art der Demokratieerziehung. Weiterführende Schulen opferten dafür Klassenleiterstunden, beklagt der Philologenverband. An Grundschulen falle für Klassenräte und deren Vorbereitung Fach- und Förderunterricht aus, bemängelt Lars Lamowski, VBE-Landesvize und Grundschulleiter im Westerwald, am Telefon.
Und deshalb brauchen wir hier ganz dringend eine Nachbesserung von der Landesregierung, wenn sie denn die Demokratieerziehung auch in der Grundschule wirklich ernst nimmt.
Doch Bildungsministerin Hubig sieht die neue Teilhabe als Querschnittaufgabe an, die keine Extrazeit kostet. Die Grundschule Ockenheim hält ihre wöchentlichen Klassenräte zum Beispiel im Deutschunterricht ab. Lehrplankonform, betont Schulleiterin Kerstin Perrey. Denn Meinungsbildung und Argumentation gehörten dazu. Seit 6 Jahren praktiziert diese Schule, was in Rheinland-Pfalz jetzt flächendeckend realisiert wird. Peray trägt eine Gesichtsmaske und zieht das Fazit.
Dass Grundschulkinder sehr wohl in der Lage sind, diese Mitbestimmungs- und Beteiligungsrechte vollumfänglich auszuüben. Dass die super Ideen haben und dass man gemeinsam es schafft, die in die Tat umzusetzen.
Der italienische Komponist und Oscar-Preisträger Ennio Morricone ist gestorben und in Corso Kunst und Pop geht es deshalb gleich um die Frage, warum Popmusiker den Filmkomponisten lieben. Das war's für Campus und Karriere. Am Mikrofon war Kate Malaike.